Nehmt gerne wieder Platz. Kommt Jesus bald wieder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du dich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten mal mit dieser Frage auseinandergesetzt hast. In letzter Zeit tun das aber, glaube ich, immer mehr Leute. Wir wissen aber, dass durch die Jahrhunderte hindurch, das ja eine Frage war, die immer wieder unsere Gesellschaft oder einzelne Personen oder Strömungen beschäftigt hat. Bekannte Beispiele wären vielleicht Nostradamus, William Miller, der die Adventbewegung gegründet hat, der Maya-Kalender war ja in aller Munde vor einigen Jahren. Das sind nur einige bekannte Beispiele. Und wenn ihr so ein bisschen die Kinofilme verfolgt, dann wisst ihr auch, dass das Thema auch immer wieder gerne in einem Blockbuster neu verfilmt wird mit ganz unterschiedlichen Szenarien, wie diese Welt denn irgendwann mal zu einem Ende findet. Und dann kam Corona. Das hat das alles nochmal natürlich ganz klar verstärkt. Die Frage hat dadurch noch mehr Zulauf bekommen. Die Flutkatastrophe in diesem Jahr, das Erdbeben in Haiti, die ganzen Brände in Europa und darüber hinaus, all das hat diese Frage neu befeuert. Auch in der Gemeinde habe ich immer wieder gehört, wie gehst du damit um, was denkst du darüber? Im Hauskreis haben wir letzte Woche auch kurz darüber gesprochen. Also es lässt uns nicht kalt. Und jeder, der mal die Offenbarung gelesen hat oder andere biblische Texte, wo es um dieses Thema geht, der hört hier und da dann vielleicht ganz genau zu, wenn es um Erdbeben geht, Seuchen, Kriege. Das sind ja alles Sachen, die wir auch aus der Bibel kennen. Und wir wollen uns heute mit einem der bekanntesten Texte zu dieser Frage beschäftigen. Kommt Jesus bald wieder? Und Jesus selbst hat eine lange Rede vor seinen Jüngern darüber gehalten. Und die wollen wir uns heute anschauen. Natürlich nur in Auszügen, sie wäre sonst zu lang. Aber lasst uns mal gemeinsam in Matthäus 24 reinschauen. Wenn du eine Bibel da hast, sei es auf dem Handy oder in echt, dann schlag sie gerne auf. Die werdet ihr heute gut gebrauchen können. Matthäus 24, Abvers 1. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Jesus verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen. Da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht des Tempelbaus aufmerksam. Das alles beeindruckt euch, nicht wahr? Sagte Jesus. Doch ich versichere euch, kein Stein hier wird auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern alleine war, wandten sie sich an ihn und baten, sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Sie werden behaupten, sie seien der Messias und werden viele irreführen. Ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen. Aber das Ende ist es noch nicht. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere. Hungersnöte und Erdbeben werden bald diese Gegend heimsuchen und bald jene. Doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen. Sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Alles fängt damit an, dass die Jünger über den Tempel in Jerusalem ins Staunen geraten und Jesus quasi vorschwärmen. Und dann antwortet Jesus ganz schlicht darauf, dass hier alles dem Erdboden gleichgemacht werden wird. Und die Jünger, die mussten das wahrscheinlich erstmal verarbeiten, haben geschluckt. Und einige Zeit später auf dem Ölberg hat's ihnen dann, kam die Sprache zurück und sie fragten Jesus, fragten ihn, wann das alles passieren wird. Und diese Fragen, die die Jünger stellen, sind ganz, ganz wichtig. Wir müssen uns ganz klar darüber sein, was sie fragen, denn die ganze Rede von Jesus ist ja eine Antwort auf diese Fragen. Wenn uns also nicht klar ist, was die Jünger gefragt haben oder was Jesus verstanden hat, können wir auch nicht ganz genau verstehen, worum es Jesus geht in seiner Antwort. Also, was haben die Jünger genau gefragt? Und ich würde mal sagen, es hat sich in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal fragen die Jünger, wann wird der Tempel zerstört? Wann wird der Tempel zerstört? Und das Zweite ist, was ist das Zeichen der Wiederkunft Jesu und damit des Endes der Welt? Ich bin mir relativ sicher, dass das für die Jünger nur eine Frage war. Für sie fielen in ihrer Vorstellung beide Ereignisse zusammen. Wenn der Tempel in Jerusalem zerstört wird, dann ist das Ende der Welt da und Jesus kommt wieder. Jesus hört aber zwei Fragen, weil er ja weiß, was kommen wird, und beantwortet deshalb meiner Meinung nach auch beide Fragen separat in seiner Antwort an die Jünger. Wenn ihr vielleicht schon mal die Offenbarung gelesen habt oder die zweite Hälfte vom Danielbuch im Alten Testament und die eine oder andere Prophezeiung in der Bibel, dann wisst ihr, dass es auch noch in der Bibel um andere Themen geht, also um Fragen über die Zeit nach dem zweiten Kommen. Diese Frage haben die Jünger aber nicht gestellt. Vielleicht, weil sie gar nicht daran gedacht haben, dass danach noch etwas kommt. Aber weil sie diese Frage nicht stellen, antwortet Jesus auch nicht auf diese Frage. Johannes in seiner Offenbarung tut es, aber Jesus nicht. Das darf man nicht gegeneinander ausspielen, muss es nämlich eher nebeneinander sehen und schauen, wie der eine den anderen ergänzt. Kommen wir jetzt zur Antwort. Jesus fängt als allererstes nicht damit an, sofort die Frage zu beantworten, sondern er fängt mit einer Warnung an. Er warnt seine Jünger, lasst euch von niemandem in die Irre führen. Es ist ihm ganz wichtig, damit anzufangen. Und Jesus endet auch mit einer Warnung. Diese beiden Warnungen sind quasi eine Klammer um all die Themen, die er gleich ansprechen wird. Und das muss uns in Erinnerung bleiben. Bevor Jesus anfängt, die Fragen zu beantworten, spricht er eine Warnung aus und am Ende genauso. Dazu werden wir nachher noch etwas mehr hören. Nach dieser ersten Warnung folgen eine ganze Reihe an Ereignissen, die vor dem Ende geschehen sollen. So erfahren wir es von Jesus. Das erste sind falsche Christusse. Mehr sagt Jesus nicht dazu, ich auch nicht. Kriege und Gerüchte darüber. Kriege und Gerüchte darüber. Jesus macht diese Aufzählung und immer wieder zwischendurch fügt er einen Satz ein. Und diese Unterbrechungen in der Aufzählung, die sind ganz wichtig. Da müssen wir hinschauen. Die Unterbrechung nach diesem zweiten Zeichen ist, lasst euch dadurch nicht erschrecken, in Vers 6b. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Aber das Ende ist es noch nicht. Dann macht Jesus weiter, hört sich erstmal fast gleich an, aber wenn Jesus es separat nochmal aufgreift, hat das eine bestimmte Bedeutung. Völker erheben sich übereinander, gegeneinander, das kann man nicht eindeutig übersetzen. Wir wissen nicht, ob damit wieder Kriege gemeint sind oder etwas anderes, wie sich Völker und Königreiche übereinander erheben können. Das vierte sind Katastrophen. Hier in Matthäus ist erwähnt die Hungersnot und Erdbeben. Wenn wir die Parallelstelle aus dem Lukas-Evangelium dazu nehmen, dann wissen wir, dass auch noch Seuchen dazukommen und andere schreckliche Dinge, erwähnt Jesus im Lukas-Evangelium, ohne sie genauer zu spezifizieren. Und hier, nach diesem vierten Zeichen, kommt wieder eine Unterbrechung in der Aufzählung. Jesus sagt nämlich in Vers 8, doch das alles ist erst der Anfang. Es ist wie der Beginn von Geburtswehen. Und wir alle wissen, Geburtswehen sind wiederkehrende, steigende Schmerzen. Ob wir es jetzt schon erlebt haben am eigenen Körper oder nicht, das wissen wir. Wiederkehrende, stärker werdende Schmerzen, und sie deuten auf die bevorstehende Geburt hin. Aber wenn die erste Wehe einsetzt, wissen weder wir noch der Arzt, wann die Geburt wirklich passieren wird. Bei manchen ist eine nur sehr kurze Zeit dazwischen und schon ist das Baby da. Bei anderen dauert es Stunden oder sogar Tage. Also das ist die zweite Unterbrechung, die Jesus in seiner Liste vornimmt. Als fünftes greift Jesus ganz besonderes Leid für seine Nachfolger auf. Das sechste ist, dass die Gesetzlosigkeit zunimmt und die Liebe erkaltet. Die Gesetzlosigkeit nimmt zu und die Liebe erkaltet. Und das letzte Zeichen, das Jesus erwähnt, ist in Vers 14, das Evangelium vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt gepredigt sein. Und dann wird das Ende kommen. So beendet Jesus diese Auflistung. Es gibt also eine ganze Serie an Zeichen. Die Jünger fragten nach einem Zeichen. Was ist das Zeichen? Jesus weiß es aber besser und zeigt, es sind viele Zeichen, die darauf hinweisen, dass es bald zu Ende geht, wie Wehen eine Geburt ankündigen. Jesus' Rede geht natürlich noch weiter. Das ganze Kapitel 24 ist die Rede von Jesus. 25 geht's mit ganz konkreten Beispielen weiter oder eher ganz konkreten Vergleichen weiter. Und ich möchte ganz kurz zusammenfassen, worum es geht. Direkt nach unserem Predigttext, also ab Vers 15 bis 20, spricht Jesus prophetische Anweisungen ganz konkret für das Land Judäa aus. Was die Leute in Judäa tun sollen, wenn das alles passiert. Und er warnt sie und sagt, dass sie fliehen sollen. Das ist möglicherweise, diese Verse sind möglicherweise die Antwort auf die erste Frage, wann wird der Tempel zerstört? Also diese Verse 15 bis 20 könnten so ein Einschub sein von Jesus, wo er diese Frage der Jünger beantwortet. Und wenn das so wäre, könnte sich ganz viel von dem, was in Vers 15 bis 20 steht, auf die Jahre rund um 70 nach Christus beziehen. Da gab es den jüdischen Aufstand, den die Römer blutig niedergeschlagen haben, dabei Jerusalem eingenommen und den Tempel zerstört haben. Dann spricht Jesus weiter ab Vers 21 bis 28 und er erwähnt eine weltweite Not. Eine weltweite Not, wie sie vorher noch nie da gewesen ist und danach auch niemals wieder kommen wird. Und schließlich beendet Jesus seine Rede damit, dass er die endzeitlichen Ereignisse mit folgenden Sätzen abschließt. Ich lese nochmal vor aus Matthäus 24 ab Vers 29. Unmittelbar nach jener Zeit, spricht Jesus weiter, nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels zum anderen. Und damit hat Jesus auch die zweite Frage der Jünger beantwortet. Was sind die Zeichen seiner Wiederkunft und damit auch des Endes der Welt? Und wir haben jetzt alles kurz überflogen, anders kann man das nicht nennen, und gesehen, was Jesus im Matthäusevangelium auf diese Fragen der Jünger antwortet. Und die einzelnen Aussagen oder die einzelnen Worte, die Jesus in seiner Rede gebraucht, die sind in der Regel nicht schwierig. Man kann sie gut verstehen und interpretieren. Auch die Abschnitte, wo Jesus einen Gedanken spricht und wo vielleicht ein neuer einsetzt, ist unter den Auslegern relativ eindeutig. Das große Problem tritt halt erst auf, wenn man versucht, diese ganzen Ereignisse zu deuten, in unsere Realität hineinzubringen. Und da treten sehr große Unterschiede auf, weil man anhand der ganzen Bibel eben zu unterschiedlichen Auffassungen und Auslegungen dieser Worte und Gedanken kommen kann. Es sind ganz allgemeine Fragen, wo sich die Theologen schon nicht einig sind. Zum Beispiel, auf wen bezieht Jesus eigentlich seine Rede? Er spricht ja gerade nur mit seinen Jüngern. Meint er auch nur sie? Oder spricht er auch über die Generationen der Jünger nach ihnen, also auch über uns? Spricht er über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte oder über die nächsten Jahrtausende? Ist seine Rede überhaupt wörtlich zu verstehen? Oder sind das eigentlich nur Bilder und man müsste sie allegorisch auslegen? Diese Fragen können, wie gesagt, ganz unterschiedlich beantwortet werden. Und es gibt irgendwie für jede Meinung Argumente und Textstellen, die das begründen könnten. Und darum haben sich in der Kirchengeschichte mindestens 4 Ansätze ergeben, um diese Bibelstelle von der Rede hier in Matthäus und vor allem auch der Offenbarung und dem Danielbuch auszulegen. Und ich möchte sie euch ganz kurz vorstellen. Der erste Auslegungsansatz ist der allegorische. Damit ist gemeint, dass die Leute, die das vertreten, sagen, dass das, was Jesus hier erwähnt und vor allem, was Johannes in seiner Offenbarung am Ende des Neuen Testaments erwähnt, gar nicht Realität ist, sondern nur bildhafte Sprache und er damit eigentlich ganz bildlich den Kampf, den allgemeinen Kampf zwischen Gott und dem Teufel ausdrückt. Dass er bildlich darstellt, was in unserer unsichtbaren Welt die ganze Zeit passiert. Die ganzen Ereignisse sind also gar nicht handfest oder werden sich gar nicht handfest verwirklichen in unserer Realität. Das zweite ist der zeitgeschichtliche Ansatz. Damit ist gemeint, dass die Jünger ihre Generation damals erlebt hat, was Jesus und Johannes in der Offenbarung vorausgesagt haben, dass es sich vor ihren Augen erfüllt hat. Denn Jesus hat ja schließlich zu ihnen geredet. Und damit wäre gemeint, dass all das, was wir gerade gelesen und besprochen haben, sich zur Lebzeit der Jünger erfüllt hat. Nicht alle Jünger haben gleich lang gelebt. Das ist nicht gemeint, dass wirklich jeder Jünger mit seinen Augen das miterlebt hat, aber dass ihre Generation es miterlebt hätte. Und dann würde sich das Allermeiste davon auf die Tempelzerstörung um 70 nach Christus beziehen. Der dritte Ansatz ist kirchengeschichtlich zu verstehen. Es ist ähnlich wie der davor, nur jetzt nicht auf die nächsten 100 Jahre meinetwegen bezogen, sondern auf die Zeit bis zu seinem zweiten Kommen, also bis heute und alles, was noch folgt. Und das bedeutet dann wiederum, dass man das, was Jesus und Johannes aufgeschrieben haben oder von Jesus und Johannes aufgeschrieben wurde, dass das irgendwie im Laufe der Kirchengeschichte in den 2000 Jahren bis heute Erfüllung gefunden hat. Nicht auf einmal, sondern Stück für Stück durch die Jahrhunderte hindurch. Und der letzte Ansatz, den ich noch erwähnen möchte, ist der futuristische. Und wie der Name schon sagt, gehen die Ausleger dieser Richtung davon aus, dass alles, was Jesus hier erwähnt oder was in der Offenbarung in Daniel geschrieben ist, dass das in der Zukunft irgendwann passieren wird. Aber weil das so abgehoben ist, so krass gerade die Offenbarung, gehen sie davon aus, dass das nicht in unserer jetzigen Zeit schon passiert ist, sondern dass das Leid und Ereignisse sind, die erst in der Zukunft kommen und die wir gar nicht genau voraussehen können. Und das, was ihr jetzt hier so schön abgegrenzt voneinander dastehen seht, erstens, zweitens, drittens, viertens, ist in der Realität leider nicht so ganz klar voneinander abzugrenzen. Denn wenn man jetzt einen Theologen fragt, der sich länger damit auseinandergesetzt hat, ein eigenes Modell auf die Füße gestellt hat, der wird in der Regel eine Mischung aus 2 oder mehr dieser Ansätze gebrauchen, um sein eigenes Modell zusammenzustricken. Es macht für uns als unentschlossene Leser das Ganze natürlich richtig schwierig. Wie können wir dann damit umgehen? Wie können wir zum einen mit den Bibeltexten umgehen, aber wie können wir auch mit den anderen Meinungen umgehen, sei es, dass wir Bücher, Kommentare oder Predigten lesen und hören? Wie können wir damit umgehen? Wem können wir glauben? Diese Frage kann ich leider nicht so einfach beantworten. Ich finde es selber schwierig. Ich bin in der Vorbereitung über mehrere Vorträge und Aufsätze gestolpert, wo ich manchmal sehr überrascht da saß und dachte, boah, der hat die Erkenntnis scheinbar mit Löffeln gegessen. Ich finde es total schwierig. Und ich glaube, jeder, der sich etwas länger damit auseinandersetzt, wird zu dem gleichen Ergebnis kommen. Nämlich, egal welcher Auffassung ich bin, egal welches Modell mich am meisten überzeugt und ich vielleicht auch andere weitergebe, es hat seine Stärken, seine Berechtigung. Sonst würde es diese ganzen Modelle ja nicht geben oder diese Ansätze. Aber in jedem Ansatz, in jedem Modell gibt es Lücken. Für jeden Ansatz könnte man 2, 3 Bibelstellen finden, wo man sagt, hey, diese Bibelstellen, die passen nicht harmonisch in dein Modell. Was sagt das jetzt über das Modell aus? Ist es zu 99% richtig? Oder kann es einfach dadurch nicht mehr richtig sein, weil manche Bibelstellen ausgelassen werden müssen, damit es passt? Noch eine schwierige Frage. Darum erinnere ich mich noch ganz gut an meine erste Vorlesung zu diesem Thema. Da hat mein Prof damit angefangen, dass er gesagt hat, dass niemand eigentlich genau sagen kann oder mit Sicherheit sagen kann, wie die Offenbarung, wie diese Rede von Jesus, wie das Danielbuch verstanden werden kann. Und darum ist es so wichtig, immer wieder so unvoreingenommen wie möglich die Texte zu studieren. Keine einfache Antwort. Keine, die man vielleicht hören will, aber ich glaube, es geht nicht anders. Und wie ich schon gesagt habe, hört man bei vielen Theologen und Predigern nichts mehr von dieser Demut oder von dieser Offenheit, die ich bei meinem Professor total bewundert habe. Da gibt es manche, die sagen, die beschriebene Verfolgung hier, von der wir gerade auch gelesen haben in Jesu Rede, ist ganz klar die kommunistische Verfolgung in der Sowjetunion und die unter dem radikalen Islamismus, den wir jetzt in den letzten Jahrzehnten sehen. 100%ig sicher, das ist von Jesus gemeint gewesen. Dann geht's weiter, die Zeichen und Wunder, die hier beschrieben werden, die sind eindeutig unter den Anhängern der pfingstlerischen und charismatischen Bewegung zu suchen. Das, was dort passiert, sind diese Zeichen und Wunder von den falschen Propheten. Und die Seuchen und Erdbeben, ist natürlich die spanische Grippe und Corona, all das, was im letzten und diesem Jahrhundert so an schlimmen Seuchen passiert ist. Andere, die einen anderen Ansatz vertreten, sagen wieder, hey, guck mal, Jesus sagt doch in Matthäus 24, Vers 34, dass diese Generation, und er redet ja gerade zu seinen Jüngern, dass diese Generation nicht vergehen wird, bis das alles passiert ist. Man kann doch gar nicht anders ansetzen oder anders auslegen, als dass es in der Zeit von den Jüngern passiert sein muss. Das ist ein sehr überzeugendes Argument, aber leider ist es nicht ganz so einfach, weil das Wort, das Sie dann für Generation nehmen im Griechischen, nicht nur mit Generation übersetzt werden kann. Es könnte auch mit Zeitalter übersetzt werden oder Geschlecht. Und wenn Jesus dann sagt, ich sage euch, dieses Geschlecht, also meinetwegen das Menschengeschlecht, wird nicht vergehen, bis das alles passiert ist, ist es alles andere als eindeutig. Dann könnte es wirklich der kirchengeschichtliche Ansatz sein, bis zum zweiten Kommen Jesu. Wir könnten jetzt lange so weitermachen und einen Ansatz gegen den anderen abwiegen und die Vor- und Nachteile anschauen. Wir würden aber nie zu einem Ende kommen. Und vor allem würden wir nie mit Sicherheit sagen können, das ist richtig oder diese Mischung aus diesen Ansätzen ist das Beste und das glauben wir jetzt. Versteht mich nicht falsch, wir sollen uns mit den Texten auseinandersetzen. Wir sollen uns mit den Texten auseinandersetzen und am besten auch eine eigene fundierte Meinung finden. Aber wir müssen immer Offenheit bewahren, Demut bewahren, unter dem Wort Gottes bleiben, unter dem, was Jesus und Johannes gesagt haben und uns nicht darüber stellen. Ich selbst zum Beispiel tendiere zu einer Mischung aus dem zeitgeschichtlichen und dem kirchengeschichtlichen Ansatz. So wie ich es gerade in der Auslegung ganz kurz erwähnt habe, denke ich, dass die Verse 15 bis 20 zum Beispiel zu den Juden gesprochen wurden, von der Tempelzerstörung damals reden, aber dass drumherum die Verse davor und danach eigentlich ihre Erfüllung in unserer Gegenwart gefunden haben und teilweise immer noch finden. Das bedeutet, aus meiner Perspektive oder mein Standpunkt ist derjenige, dass nicht mehr viel fehlt von dem, was Jesus hier erwähnt hat, bis Jesus wiederkommen könnte. Das Problem ist für mich aber das Beispiel mit den Wehen. Und ich hatte gesagt, in so einer Aufzählung, die Jesus macht, sind diese Unterbrechungen immer ganz wichtig. Und er unterbricht an zwei Stellen und die zweite davon ist genau dieses Bild mit den Wehen. Und Wehen sind wiederkehrend, steigend. Was bedeutet das jetzt für die Auslegung? Jesus könnte sagen, diese sieben Zeichen, man könnte sie auch anders clustern, darum geht es nicht. Diese Zeichen, die ich erwähnt habe, sind Zeichen der letzten Tage, aber es sind Wehen. Also wiederkehrend, steigend. Jetzt erleben wir zum Beispiel im 20. und 21. Jahrhundert und denken, diese Zeichen, die sehen wir doch jetzt gerade erfüllt. In dem Gebet, das Karin von Bonhoeffer vorgelesen hat, haben wir das gespürt, wie er so aus seiner Seele heraus eigentlich das Gefühl hatte, das Ende sollte jetzt kommen. Er hat es sich gewünscht, aber er hat auch damit gerechnet, dass es kommen könnte, weil die ganzen Kriege, das Leid, alles, was sie in der Zeit erlebt haben, dafür sprechen könnte, dass es genau das ist, was Jesus meinte. Aber jetzt sind schon Jahrzehnte vergangen und Jesus ist nicht wiedergekommen. Und wenn wir von diesen Wehen weiter denken, dann könnte es sein, alles, was wir jetzt erleben, sind vielleicht immer noch die Vorwehen. Und es wird alles nochmal wiederkommen und es wird sich steigern. Und dann könnte es noch Jahrzehnte, Jahrhunderte dauern. Ich habe keine Ahnung. Das Bild der Wehen setzt eben allen seine Grenzen. Darum finde ich es total gut, wie Hans-Peter das letzte Woche zusammengefasst hat. Darum habe ich auch diesen Hintergrund genommen. Er hat gesagt, wir wissen nicht, ob es 5:12 ist. Oder 4:00, vielleicht noch viel weniger oder mehr. Wir wissen es nicht. Das Einzige, was wir mit Sicherheit heute sagen können, es ist noch 4:12. Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Wir leben noch, die Gemeinde existiert noch, die Welt dreht sich weiter. Das ist das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen können. Und alles andere ist etwas anmaßend. Denn Jesus sagt selber in seiner Rede in Matthäus 24, Vers 36, doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn. Nur der Vater weiß es. Darum steht Demut uns viel besser in der Auslegung dieser Texte als absolute Sicherheit, wo es um die Sowjetunion oder was weiß ich wen geht. Wir können zu einem fundierten Standpunkt kommen, aber lasst uns immer die Demut bewahren, dass nicht mal Jesus wusste, wann dieser Tag ist, wie kann ich es dann mit Sicherheit behaupten? Eine Frage, die sich natürlich dann auch stellt, wenn Jesus selber sagt, dass niemand den Tag oder die Stunde vorhersehen kann, warum nimmt er sich dann so viel Zeit, um auf diese Frage der Jünger zu antworten? Er hätte doch einfach von Anfang an diesen Satz sagen können und dann wäre das Thema gegessen. Er nimmt sich die Zeit, reiht diese ganzen Zeichen auf, spricht über die Juden, über die Endzeit, wie es aussehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Und er beantwortet die Frage. Ich denke, der eine Grund, warum er es macht, ist eben, weil die Jünger so brennend daran interessiert waren. Sie waren neugierig und er beantwortet ihre Frage. Aber ich denke, der zweite und wahrscheinlich auch wichtigere Grund, warum Jesus sich so viel Zeit dafür nimmt, ist, dass er ein anderes Ziel, ein Ziel darüber hinaus, mit seiner Rede verfolgt hat. Am Anfang, das hatten wir schon gesehen, spricht Jesus eine Warnung aus. Niemand soll sich in die Irre führen lassen. Niemand soll sich in die Irre führen lassen. Und das Ende Jesu Predigt ist in allen drei Evangelien, wo die Rede von Jesus überliefert ist, gleich. Es endet immer damit, dass Jesus eine längere Passage zur Warnung ausspricht. Und Jesus sagt am Ende, wir können es jetzt einfach exemplarisch aus dem Matthäusevangelium nochmal lesen, Seid also wachsam. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Seid also wachsam. Diese Aufforderung ist Jesus so wichtig, dass er einige Beispiele danach noch erzählt, die das für seine Jünger veranschaulichen. Im Matthäusevangelium ist es das ganze Ende von Kapitel 24 und Kapitel 25, wo drei solcher Beispiele erwähnt sind, die Jesus seinen Jüngern erzählt, damit sie diesen Punkt verstehen. Die Aussage ist bei allen Beispielen gleich, weil ihr nicht wisst, wann ich wiederkomme. Seid wachsam, passt auf, lasst euch nicht in die Irre führen. Und während ihr wartet, tut treu das, was ich euch anvertraut habe. Das ist der gemeinsame Nenner von diesen Beispielen. Ihr wisst nicht, wann ich wiederkomme, darum tut treu das, was ich euch anvertraut habe. Jesus nimmt sich also viel Zeit, um die Neugierde seiner Jünger zu befriedigen. Seine Absicht ist aber in erster Linie nicht die Frage zu beantworten, sondern sie auf das vorzubereiten, was kommen wird. Er warnt sie und, weil die Welt sich immer noch weiter dreht, auch uns davor, dass wir uns nicht von den falschen Propheten verführen lassen. Dass wir uns gegenseitig als Christen nicht ans Messer liefern, wie es ja auch in seiner Rede drin ist. Wenn das alles passiert, sollen wir auch nicht in Unsicherheit und Angst verfallen. Denn gerade Jesus hat ja gesagt, dass das alles kommen wird. Er hat es uns gesagt, damit wir damit rechnen können, nicht überrascht sind und, da bin ich mir sicher, damit wir uns darauf vorbereiten können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir uns auf so etwas vorbereiten, was vorher noch nie da war und auch nie wieder kommen wird. Ob wir es nun erleben werden in unserer Zeit oder nicht, vielleicht erst unsere Kinder oder Urgroßkinder, ich weiß es nicht. Aber wir sollen uns darauf vorbereiten. Und ein Satz aus der Rede von Jesus hat mich richtig betroffen gemacht, als ich ihn in der Vorbereitung gelesen habe. Vielleicht ist er euch auch aufgefallen, in Matthäus 24, in Vers 12 hat Jesus gesagt, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Hier spricht Jesus nicht von irgendwelchen Menschen, die die menschlichen Gesetze missachten. Er spricht hier die Jünger an. Er spricht die Gemeinde an und sagt, dass von ihr, Christen, werden dem Gesetz Gottes immer weniger Vertrauen schenken, sodass die Liebe zu Gott immer kleiner und kleiner wird. Wie können wir uns also darauf vorbereiten? Ich glaube, das eine, was wir tun können, ist, dass wir das Gesetz Gottes kennen. Das Gesetz Gottes kennen, das bedeutet, dass wir uns vertraut machen mit der Bibel, mit dem Alten Testament, mit dem Neuen Testament, mit den Themen, die in der Bibel erwähnt werden. Wir kommen nicht drum herum. Anders geht es nicht. Denn, so könnte man verstehen, die falschen Propheten, die Zeit, in der wir dann leben werden, will uns dazu verleiten, das Gesetz Gottes in den Hintergrund fallen zu lassen. Man will uns von dem Gesetz Gottes befreien, könnte man auch sagen. Und da ist große Aufmerksamkeit gefragt. Denn wenn die falschen Propheten ganz eindeutig Falsches lehren würden, wäre es ja nicht schwer für uns als Gemeinde davor gewarnt zu sein. Aber da Jesus so explizit und mehrfach davor warnt, müssen wir davon ausgehen, dass diese falsche Lehre, die falschen Propheten in der Zeit da, dass sie nah an der Wahrheit dran sein werden, aber dennoch Stück für Stück von dem Gesetz Gottes wegführen wollen. Und deshalb müssen wir aufmerksam sein, das Wort Gottes kennen, um nicht auf solche Sachen reinzufallen. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir tun können, finden wir in Jesu Endzeitrede im Lukas-Evangelium. Und da möchte ich auch einen Vers daraus vorlesen, aus Lukas 21, Vers 36. Bleibt wach. Das hatten wir schon im Matthäusevangelium gehört. Bleibt wach und hört nicht auf zu beten, damit ihr alles, was noch kommen wird, durchstehen und zuversichtlich vor den Menschensohn treten könnt. Bleibt wach und hört nicht auf zu beten. Also das Gesetz Gottes kennen ist das Erste. Und das Gebet, das Gespräch mit Jesus über diese ganzen Zusammenhänge ist das Zweite, was uns darauf vorbereitet und festigt, damit wir durchhalten können bis zum Schluss. Das Dritte ist in 1. Thessalonicher zu finden. Im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus auch so einiges über diese letzten Tage, über die Endzeit, wie sie ja auch genannt wird. Und ich möchte euch etwas vorlesen aus 1. Thessalonicher 5, Vers 10 und 11. Da schreibt er, Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Wir können uns also auch auf das Ende vorbereiten, indem wir uns mit anderen Christen zusammentun, indem wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sind, uns gegenseitig Mut machen und uns in unserem Glauben weiterhelfen. Ermahnen, ermutigen, trösten. All diese Dinge, von denen Hans-Peter in der letzten Woche gesprochen hat, und damit sind wir wieder bei unserem seelsorgerlichen Miteinander. Es ist jetzt wichtig und es wird umso wichtiger, je näher wir an das zweite Kommen von Jesus wiederkommen. Und der letzte Punkt zu der Frage, wie wir uns vorbereiten können, ist einfach eine Frage, die ich in den Raum stellen möchte. Wo würdest du bleiben, wenn Jesus heute Abend wiederkommt? Wo würdest du bleiben, wenn Jesus heute Abend wiederkommt? Kommt Jesus heute Abend wieder? Kommt er bald wieder? Eine ganz wichtige Frage, und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns immer wieder damit auseinandersetzen. Es könnte einiges dafür sprechen, dass Jesus bald wiederkommt. Das, was wir in der Offenbarung und in Jesu Endzeitrede lesen, könnten wir auf unsere Zeit heute sehr gut münzen und deuten. Es kann aber niemand wissen. Und darum bleibt uns daran festzuhalten, was Jesus sagt. Er will uns warnen, am Anfang und am Ende. Bleibt wach, bleibt dran, ermutigt euch gegenseitig, seid gemeinsam unterwegs und bereitet euch darauf vor, dass ich jederzeit wiederkommen kann. Wir hören jetzt ein Vortragslied von der Band. Astrid hat das Lied vor einiger Zeit selber geschrieben und es greift genau diesen letzten Gedanken auf, dass wir uns darauf vorbereiten sollen und gemeinsam unterwegs sind. Amen.